Julia Kissina, Katja Petrovskaja, ihr Kiewerinnen in Deutschland, wie habt ihr von hier aus auf die Maidan-Proteste geschaut, die am 21. November 2013 anfingen? Seid ihr hingefahren? Hattet ihr Freunde unter den Aktivisten?
Da waren sehr viele Freunde von mir, fast alle Freunde sind dorthin gegangen. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich in Kiew sehr lange Zeit nicht mehr lebe, ich habe kein Gefühl dafür gehabt, kein Gespür dafür, was ist eigentlich da passiert. Und dann habe ich immer wieder gefragt, warum, was ist das, was ist da gemeint? Und dann ein Freund von mir hat mir meine Frage ganz schön geantwortet. Er hat gesagt, weißt du, das ist so wie aus dem Land zu emigrieren, ohne aus dem Sofa rauszugehen, ohne aus der Wohnung rauszugehen. Das ist eine fantastische Art der Emigration aus diesem sowjetischen Russland oder Sowjetunion, was bis jetzt all diese Schatten
von der Ukraine gab es noch sowjetisches Russland.
Ja, ja, natürlich durch alle diese Einflüsse von Putin und so weiter. Ja, die Leute haben das noch gespürt, denke ich. Die wollen bis jetzt das loswerden.
Also du meinst, es ist ein Aufstand gegen die letzten Reste
ja,
und,
denke,
und Gespenster
ja.
Des Sowjetischen.
Ich denke, das ist wirklich so ein Phantom, der bis jetzt alle da verfolgt. Und darum diese alle Aufstände. Alle wollen endlich diese Reste von Post-Sowjetischen loswerden.
Du hast dein Buch fertig geschrieben, während auf dem Maidan diese dramatischen Dinge vor sich gingen. Das war die Kindheitstopographie, die da im Fernsehen war. Deine Eltern lebten dort. Du bist auch oft dort gewesen. Hast du das Gefühl, Katja, dass es dieses Mal wirklich eine europäische Revolution werden wird? Also dass dieses Kiew, das ihr beide so schön beschrieben habt, mit diesen unterschiedlichen Traditionen, mit den verschiedenen Hauptstadtentwürfen, das himmlische und das reale Kiew, dass das wirklich auch für die Russen heute so eine Art neue Hauptstadt werden kann? Also die Russen, die in Putins Reich unglücklich sind?
Also das ist tatsächlich so, dass es dieser Maidan ein sehr merkwürdiger Ort ist. Maidan wurde Mitte 70er umgebaut und eigentlich so umgebaut, um da überall Brunnen und Treppen und noch was einzurichten, dass es zum kein Protestplatz wird, ja. Und deswegen schon Orangene Revolution und dieser Maidan jetzt, das war eigentlich eine reine Utopie. Da kann man nicht stehen. Wenn da über 500.000 Menschen stehen, ohne dass sich jemand verletzt, es ist schon an sich so ein unglaublicher zivilisatorischer Akt. Warum die Leute standen, das ist eine andere Sache. Auslöser, wie wir alle wissen, war, dass Janukowitsch 1,5 Jahre daran gearbeitet hat, dass Assoziierungsvertrag unterschrieben wird und dann in einer Woche wegen Putin, wie wir das alle wissen, hat er das nicht unterschrieben und das war eine Spucke ins Gesicht. Und die Menschen wollten nicht mehr manipuliert werden. Sie wollten nicht mehr Sklaven sein von diesen politischen Situationen. Also eigentlich in Janukowitsch-Zeiten war es fast wie in Brezhnev-Epoche. Ja, also dass die Leute irgendwann gedacht haben, ja, diese Politik, wir können das nicht beeinflussen. Das ist wieder wie es war. Es wird überall geklaut und das und das. Und wir leben da und die Politik ist da. Also wir leben in unserem Ort und in unseren Familien, mit unseren Projekten, in unserer Arbeit. Es ist mehr oder weniger zu schaffen und da ist diese Politik. Das hat zum Beispiel die Elite gesagt. Ja. Aber langsam in Janukowitschs Regierung wurde es so, dass die Menschen zum Ersticken kamen. Also es konnte nirgendwo an der Uni gekommen werden, ohne dass man vieles Geld an irgendwelchen Personen bezahlt. Es wurde nirgendwo operiert, es wurde nirgendwo wurden Menschen geheilt, wenn man nicht bezahlt hat. Es bedeutet, die ganze soziale System ist zusammengebrochen, komplett, also in diesen korrumpierten Stadt. Und diejenigen, die Geld haben, die Versicherung kaufen können zum Beispiel, sie konnten noch ein bisschen damit umgehen. Die ganze Provinz, es gab immer mehr Fälle, dass Milizionäre gegen einfache Menschen gegangen sind. Oder der berühmteste Fall war Vergewaltigung einer Frau in Süden Ukraine und Milizionäre wurden nicht bestraft. Dann ist halbes Land aufgestanden und ich glaube, Maidan an sich war einfach Protest von dieser Willkür der Stadt, von dieser Despotie. Ich war auch erstaunt von unseren Freunden, weil also wir haben auch gemeinsame Freunde mit Julia, die wirklich sicher sind, dass in Kiew Nationalisten sind, dass Russisch tatsächlich verboten ist und solche Sachen. Und mit denen kann man nicht mehr sprechen. Also es gibt auch berühmte Künstler, die in Deutschland leben, die beinahe verrückt geworden sind mit diesem Thema, die auch aus der Ukraine stammen. Und das ist einfach unheimlich, was jetzt passiert auch zwischen den Freunden. Das ist ein anderes Thema, aber Kiew war mehrmals schon Zufluchtsort für Russen und es gab auch ganz komische Sachen in der Zeiten von sowjetischer Oktoberrevolution, als da oben schon rote Terror losging, fuhren alle runter. Vielleicht ist Paris vergleichbar, aber über diese 1918 in Kiew wurden so viele Texte geschrieben, das ist ziemlich unheimlich. Weil alle, also Theatermenschen, Schriftsteller, Musiker, Professor, also bevor sie dann nach Berlin, via Konstantinopel nach Paris fuhren, waren sie alle in Kiew. Eine der Hauptargumente, die in allen diesen Texten vorkommen, fährst du nach Kiew, wir haben hier Hunger und da sind noch Kuchen. Und diese Kuchen tauchen in jedem Text. Also jetzt geht es um andere Dinge natürlich. Übrigens deswegen, weil Kiew auch durch Bolschewiken nicht erobert wurde und das war sehr, sehr schwierig, ist Charkow zur Hauptstadt geworden. Und deswegen ist Charkow zu dieser Avantgarde-Stadt geworden mit Siegerwertow, mit ganzen diesen Konstruktivismus, was jetzt einmalig in der Welt ist. Also zum Kiew zurück.
Du kannst erinnern, Weiße Gwardie von Bulgakov, da gibt es wirklich eine Episode, wo alle aus Moskau kommen und versuchen da zu rätseln, wie man irgendwelche Wörter auf Ukrainisch sagt.
Genau, kitakit.
Ja, zum Beispiel, oder noch andere Sachen, die man auf Deutsch jetzt nicht translieren wird. Aber was ich erfahren, bei dem Theater war ein Künstlerclub, die Buchstaben waren als Anfangsbuchstaben Klam. Von Künstler, Chlam, Brach, diese Brach und Chlam, dieser Künstlerclub, betrifft direkt meine Familie, weil mein Großvater von meiner Mutter, der war da Manager von diesem Club, der war in diesem Theater da управляющим, ja, so wie man jetzt sagt, Manager von dem Theater. Und das war ein Theater von Solovtsov. Der war der Besitzer von dem Theater. Und mein Urgroßopa, der hat alles da organisiert und der hat auch diesen Club organisiert und wahrscheinlich ausgedacht, ich weiß nicht. Ich habe nie eine Chance gehabt, mit dem zu sprechen. Natürlich, der ist längst gestorben, wenn ich da war. Aber ich habe noch von meinem Opa gehört und der hat mir auch gezeigt, sein Büro, das war so ein wahnsinnig schönes Haus, von Jugendstil mit so einem großen Fenster. Und der hat gesagt, da war der Vater, der hat hinter diesem Fenster gearbeitet. Das war so ein halbrundes Fenster in der Nähe von Lesya Ukrainka Theater. Und ich weiß nicht, ob ich das schon ausgedacht habe oder das hat mir mein Opa erzählt, dass er hat einen gezähmten Raben gehabt. Und ich habe das vorgestellt, dass auf seinem Schulter sitzt immer so ein Vogel, so ein schwarzer Vogel, mit dem man sehr, sehr befreundet ist. Und der mit diesem Vogel da arbeitet hinter diesem halbrunden Fenster, bei diesem Bogenfenster.
Und so ist es bei uns.
Ja, so ist es bei uns. Und darum war plötzlich für mich die ganze Vergangenheit, Familie von meiner Mutter da. Aber ich muss noch dazu sagen, das war wirklich die Zeit, wenn alle waren da, alle Russen waren da, Wertinski war da. Das war eine wahnsinnig intensive, kurze Zeit. Und dann, alle sind weggegangen. Also Kiew, das ist wie ein Bahnhof in gewissem Sinne. Irgendwann kommen die Dämonen und Engeln, dann singen sie ihre Choren und dann verschwinden sie von da wieder.
Und alle ernähren sich durch diese Anwesenheit noch jahrelang.
Ja. Jahrelang, bis wieder kommt irgendwas, so eine Lawine kommt, dann passiert wieder irgendwas und verschwindet.
Noch im Mai haben europäische Intellektuelle Kiew als den wichtigsten Ort auf der Welt ausgerufen. Timothy Snyder, Karl Schlögel und viele andere. Und haben gesagt, dort geschieht im Moment eine Revolution. Dort wird 1989 vollendet. Das ist im Augenblick der spannendste Ort. Kommt alle, geht alle hin. Ihr Professoren, ihr Lehrer, ihr Balletttänzer, ihr Musiker. Geht nach Kiew, macht was, eröffnet Ausstellungen.
Ja, das ist eigentlich ein sehr interessanter Aufruf, einfach nach Kiew zu kommen und sich das anzuschauen, ob da Projekte entstehen oder nicht. Man sieht, dass für viele Menschen in Moskau, also die ich kenne, ist es tatsächlich eine Hoffnung, dass wenn in Kiew etwas sich bildet, ist es auch die Hoffnung, dass das in Russland alles nicht so schlimm wird. Und das ist die letzte Enklave von diesem sowjetischen Versuch, aus diesem Wahnsinn auszusteigen. Und deswegen schauen alle so nach Kiew, als wäre es ein Stimmgabel für viele Prozesse, die für Russland auch wichtig sind. Weil in Russland gerade alles ziemlich tragisch aussieht. Und ich frage mich, wie haben wir alle das verpasst, dass sich so schnell in Richtung wahren Faschismus entwickelt. Also das ist wirklich eine sehr schwierige Zeit. Alle brauchen Geld, um Flüchtlinge zu helfen, um Armee zu unterstützen, um 100.000 Menschen zu helfen, die jetzt kein Obdach haben. Jetzt über Kulturprojekte zu denken, das klingt ein bisschen, ich bin auch in einige Projekte eingewickelt, aber mir ist es jetzt wichtiger, direkt den Menschen zu helfen, die das tatsächlich brauchen.
Das ist eine ziemlich große Illusion, dass da wirklich irgendwas jetzt Großes entstehen kann. Ich verstehe schon, diese Enttäuschung von Russland war nach alles, was jetzt passiert mit Putin und so weiter. Aber das heißt noch nicht, dass die Ukraine wird das kompensieren. Ich bin der Meinung, da ist viel zu wenig Substanz geblieben. Die beste Leute sind weg. Ich spreche nicht über uns. Wir sind wahrscheinlich nicht die... Wir sind die Schlechteste, ja. Nein, ich habe gesehen, wie die ganze unsere Generation, nicht die ganze, aber fast die ganze unsere Generation, die Leute sind nach Moskau oder ins Ausland gegangen. Und ich vermute, wenn das weiter so wie mit der Sprache sich entwickeln wird, wenn das ukrainisch wird, das ist ein bisschen so wie ungarisch, ja, da begrenzt man sich sehr. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade, weil Russisch ist mehr oder weniger eine Weltsprache. Einfach von Leuten, die Russisch benutzen, das ist viel praktischer. Obwohl Ukrainisch eine wunderschöne Sprache ist, das ist keine Frage. Ich habe da keine Illusionen und würde da gerne was machen, ja, wenn da sich was ergibt. Aber erst gehe ich nach Tasmanien.